Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 99. Vers der 6. Sure, der Sure an Om.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa huwa alladhi anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli shay'in fa akhrajna minhu khadiran nukhriju minhu habban mutarakiba ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung des Verses, der dazu aufruft, über das Geschehen in der Natur nachzudenken, um in ihr Zeichen für die göttliche Existenz und Allmacht zu erkennen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Er, Gott, ist der, der vom Himmel Wasser hinabregnen lässt, mit dem wir vielfältiges Wachstum hervorbringen. Grünes, aus dem wir Ähren voller praller Körner heranwachsen lassen und aus den Dattelpalmen Büschel voller Früchte dicht an dicht und Gärten mit einer Vielfalt an Trauben, Oliven und Granatäpfeln bringen wir hervor, von dem einiges einander ähnlich ist, anderes nicht. Betrachtet ihre Früchte und ihr Reifen. Wahrlich, in all dem sind Zeichen für die Glaubenden, Zeichen der Allmacht Gottes.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 14. Juli 2022, gleich dem 23. Tier 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Dann geht es weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich der Geburt von Imam Hadi. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Präsident Raisi: Bidens Westasien-Tour wird israelischem Regime keine Sicherheit bringen. Amir Abdullahian: Iran fordert starke wirtschaftliche Garantien bei JCPOA-Wiederbelebungsgesprächen. Iran fordert Schweden auf, Diplomaten unverzüglich freizulassen und ihm Schadensersatz zu zahlen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Präsident Raisi: Bidens Westasien-Tour wird israelischem Regime keine Sicherheit bringen. Die Westasien-Reise von US-Präsident Joe Biden, die am Mittwoch begonnen hat und bei dem er Washingtons Agenda zur Ermöglichung einer Normalisierung zwischen den arabischen Staaten und Israel weiter verfolgen soll, wird Iran zufolge dem Besatzungsregime keine Sicherheit bringen. Bei einer Kabinettssitzung am Mittwoch in Teheran sagte Präsident Ebrahim Raisi, wenn die Besuche amerikanischer Amtsträger in der Region dazu dienen sollen, die Position des zionistischen Regimes zu stärken und dem Normalisierungsprozess Impulse zu verleihen, werden die Bemühungen zum Scheitern verurteilt sein. Wenn die Rundreisen der amerikanischen Funktionsträger in die regionalen Länder die Position des zionistischen Regimes stärken und die Beziehungen des Regimes zu einigen regionalen Ländern normalisieren sollen, sollten sie die Amerikaner wissen, dass ihre Bemühungen den Zionisten in keiner Weise Sicherheit bringen werden, sagte er. Biden traf am Mittwoch in den von Israel besetzten Gebieten ein und begann seine mit Spannung erwartete viertägige Reise in die Region. Seine erste als US-Präsident. Die Regionaltour wird Biden auch nach Saudi-Arabien führen, das Land, von dem er einst versprochen hatte, ihn zu einem Paria zu machen. Wenn Sie wissen wollen, welche Wirkung Ihre Auftritte und Pendelfahrten in der Region hatten, beobachten Sie mit offenen Augen die Position der regionalen Völker und den wachsenden Groll gegen die Zionisten und den Gräueltaten des israelischen Regimes in Ihren Herzen, sagte der iranische Präsident und wandte sich an die Amerikaner. Er warnte auch davor, dass die Islamische Republik die regionalen Entwicklungen genau beobachte. Wir haben denen, die uns wiederholt Botschaften im Namen der Amerikaner überbracht haben, gesagt, dass selbst der kleinste Schritt gegen die territoriale Integrität Irans mit unserer entschiedenen Reaktion beantwortet wird, versicherte Raisi. Amir Abdullahian: Iran fordert starke wirtschaftliche Garantien bei JCPOA-Wiederbelebungsgesprächen. Außenminister Hossein Amir Abdullahian zufolge sei es eine Notwendigkeit für Iran, wirtschaftliche Vorteile aus dem Abkommen von 2015 zu ziehen. Und es will daher starke Garantien in den Gesprächen über eine mögliche Wiederbelebung des Abkommens, das die USA 3 Jahre nach seinem Abschluss einseitig aufgegeben haben. Wir streben nach starken wirtschaftlichen Garantien. Wenn ein westliches Unternehmen einen Vertrag mit seinem iranischen Gegenstück abschließt, muss es sicher sein, dass sein Projekt umgesetzt wird und es eine Entschädigung erhält, falls neue Sanktionen verhängt werden, sagte Amir Abdullahian, der zu Besuch in Rom ist, Mittwoch in einem Interview mit der italienischen Zeitung La Repubblica. Der hohe iranische Diplomat fügte hinzu, dass die Frage der Garantien eines der größten Hindernisse bei den Gesprächen zur Wiederherstellung des Abkommens von 2015, JCPOA, sei. In dem Interview wurde Amir Abdullahian zu Berichten über Washingtons Weigerung befragt, die iranischen Revolutionsgarden IRGC von seiner schwarzen Liste zu streichen. Er sagte, während der indirekten Gespräche zwischen Iran und den USA im letzten Monat, vermittelt durch die Europäische Union in der katarischen Hauptstadt Doha, habe Teheran vorgeschlagen, die Probleme im Zusammenhang mit Washingtons sogenannter Liste ausländischer Terroristenorganisationen, FTOs, aufzuschieben. An anderer Stelle bekräftigte der iranische Außenminister, dass sein Land den Krieg zwischen Russland und der Ukraine ablehne und versprach, die Bemühungen um einen Waffenstillstand während des geplanten Besuchs des russischen Präsidenten Wladimir Putin in Teheran fortzusetzen. Er wies auf mehrere Kontakte mit seinen russischen und ukrainischen Amtskollegen hin und fügte hinzu, dass Iran seit Beginn des Krieges Anstrengungen unternommen habe, um ihn zu beenden und politische Verhandlungen zwischen den beteiligten Parteien aufzunehmen. Iran fordert Schweden auf, Diplomaten unverzüglich freizulassen und ihm Schadensersatz zu zahlen. Der stellvertretende Sprecher des iranischen Parlaments hat seine tiefe Besorgnis über die Menschenrechtsverletzungen geäußert, die von den schwedischen Behörden gegen den ehemaligen iranischen Amtsträger Hamid Nouri begangen wurden. Er forderte das nordische Land auf, ihn unverzüglich freizulassen und den ihm entstandenen Schaden zu ersetzen. In seiner Rede am Mittwoch prangerte Ali Niksod Stockholm an, den ehemaligen iranischen Justizbeamten, der seit 2019 in Schweden inhaftiert ist, ohne gründliche Untersuchung festgenommen zu haben. Die gegen Nouri erhobenen Anklagen basieren laut iranischen Regierungsbeamten und unabhängigen Menschenrechtsorganisationen auf falschen und fadenscheinigen Behauptungen einiger Mitglieder der Terrororganisation Mujahedin-e Khalq, auch bekannt als Munafirin. Die schwedischen Behörden, betonte Niksad, haben gegen das Prinzip unschuldig, bis die Schuld bewiesen ist, und das Recht des iranischen Bürgers auf Freizügigkeit verstoßen. Der hochrangige iranische Abgeordnete stellte weiter fest, dass Schweden seiner Verantwortung gemäß dem Wiener Übereinkommen von 1963 über konsularische Beziehungen nicht nachgekommen ist, aufgrund dessen es die iranische Botschaft über die Verhaftung informieren musste. Niksad äußerte auch sein Bedauern darüber, dass Nouris Familienmitglieder ihn während ihrer zwei Reisen in das europäische Land seit 2019 nicht besuchen durften. Das iranische Parlament fordert die schwedische Regierung auf, weitere Verletzungen der Menschenrechte zu stoppen, die Täter zur Rechenschaft zu ziehen, ihn schnell freizulassen und die ihm zugefügten seelischen und materiellen Schäden wiedergutzumachen, sagte er. Südkorea wird Gelder Irans zurückgeben, sobald das Atomabkommen wiederhergestellt ist. Südkorea hat seine Position zur Rückgabe von mehr als 7 Milliarden US-Dollar an iranischen Geldern, die im Land wegen amerikanischer Sanktionen gegen Teheran blockiert wurden, wiederholt. Ein hochrangiger Diplomat sagte, dass die Gelder zurückgeführt werden, sobald Iran und die Weltmächte sich darauf einigen, das Atomabkommen von 2015 JCPOA wiederzubeleben. Südkoreas erster Vizeaußenminister Cho Hyun-dong sagte am Mittwoch, dass Seoul sich bemühen werde, die iranischen Gelder freizugeben, wenn das JCPOA wiederhergestellt ist, so die in der offiziellen Nachrichtenagentur Yonhap veröffentlichten Bemerkungen. Die Äußerungen wurden während eines Telefongesprächs zwischen Cho und dem stellvertretenden iranischen Außenminister für politische Angelegenheiten Ali Boredikani gemacht. Das südkoreanische Außenministerium sagte, Boredi habe während des Telefongesprächs eine rasche Lösung der dringenden bilateralen Probleme zwischen Teheran und Seoul gefordert, was ein klarer Hinweis auf das Problem der blockierten Gelder war, das die bilateralen Beziehungen belaste. Iran hat wiederholt darauf bestanden, dass Südkorea das Geld zurückzahlen sollte, das es Iran für Energieimporte in der Vergangenheit schuldet, ohne die Angelegenheit an das Ergebnis der JCPOA Wiederbelebungsgespräche zu knüpfen. Einige iranische Amtsträger haben eine Klage gefordert, um Südkorea zur Rückzahlung der Schulden zu zwingen, da ihnen zufolge Seuls Verpflichtungen an amerikanische Sanktionen gegen internationale Gesetze verstößt. Südkorea war ein wichtiger Abnehmer von iranischem Rohöl, bevor die Vereinigten Staaten 2018 aus dem JCPOA ausstiegen und Teheran Sanktionen auferlegten. Menschenrechtsgruppe drängt UNO, Israels systematischen Einsatz tödlicher Gewalt gegen Palästinenser zu stoppen. Eine in Genf ansässige Menschenrechtsgruppe hat an die Vereinten Nationen appelliert, Israels Politik der Anwendung tödlicher Gewalt gegen Palästinenser zu beenden und sicherzustellen, dass das Regime für die außergerichtlichen Tötungen zur Rechenschaft gezogen wird. Die offiziellen Anweisungen, die die israelische Armee im Umgang mit palästinensischen Zivilisten erhalten hat, führen zum systematischen Einsatz tödlicher Gewalt, was zu einer merklichen Zunahme von Vorfällen geführt hat, die außergerichtlichen Tötungen in den palästinensischen Gebieten gleichkommen, sagte Euromed-Monitor in einer Erklärung, gerichtet an Maurice Tidbolbins, den UN-Sonderberichterstatter für außergerichtliche, summarische oder willkürliche Hinrichtungen. Mit Verweis auf die Ermordung von Rafiq Riad Ranam in Jenin in der vergangenen Woche heißt es weiter, dass israelische Soldaten vorsätzlich tödliche Gewalt gegen Palästinenser anwenden. Letzten Mittwoch überfielen israelische Truppen östlich der Stadt Jaba in Jenin im nördlichen Westjordanland ein Haus und erschossen den 21-jährigen Ranam, der im Schlafanzug aus seinem Haus kam, als er ein Geräusch hörte. Der Schießvorfall enthüllte Israels Politik des maßlosen Einsatzes von Gewalt gegen unbewaffnete Zivilisten, die in vielen Fällen keine Gefahr darstellen, die den Einsatz tödlicher Gewalt erfordern würde, hieß es weiter. Das Fehlen einer innerstaatlichen Rechenschaftspflicht in Israel und die fortgesetzte Straflosigkeit für die israelischen Amtsträger seitens der internationalen Gemeinschaft für die in der Vergangenheit begangenen Verstöße haben es den israelischen Streitkräften ermöglicht, tödliche Gewalt gegen Zivilisten anzuwenden, heißt es in der Botschaft. In der Erklärung wurde die UN aufgefordert, Israel zu drängen, sich an die Resolution der Organisation zur wirksamen Verhinderung und Untersuchung außergesetzlicher, willkürlicher und summarischer Hinrichtungen zu halten. Die Resolution besagt eindeutig, dass Hinrichtungen unter keinen Umständen durchgeführt werden dürfen. Nordkorea erkennt Donetsk und Luhansk in der Ukraine als unabhängige Republiken an. Nordkorea hat die Volksrepubliken Donetsk, DVR und Lugansk, LPR, die beiden östlichen abtrünnigen Regionen der Ukraine, offiziell anerkannt, fast 5 Monate nachdem Russland seine Militäroperation in der ehemaligen Sowjetrepublik begonnen hat. Im Jahr 2014 wurden Donetsk und Luhansk, die gemeinsam als Donbass bekannt sind, von ethnischen Russen als selbsternannte Republiken bekannt gegeben, was zu einem blutigen Konflikt zwischen den Regierungstruppen und den bewaffneten Separatisten führte. Der jahrelange Konflikt tötete mehr als 14.000 Menschen, hauptsächlich aus dem Donbass, und Moskau beschuldigte Kiew, Gräueltaten gegen ethnische Russen in den beiden abtrünnigen Regionen begangen zu haben. Am 24. Februar ordnete der russische Präsident Wladimir Putin eine militärische Spezialoperation in der Ukraine an, um das ehemalige Sowjetland zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren und die Donbass-Region zu befreien, 2 Tage nachdem er Donetsk und Luhansk offiziell als unabhängige Republiken anerkannt hatte. Letzteres ist bereits unter die volle Kontrolle der russischen Streitkräfte gefallen. Am Mittwoch gab Donetsk-Führer Denis Puschelin bekannt, dass Nordkorea die DVR offiziell anerkannt habe. Die Demokratische Volksrepublik Korea hat heute die Volksrepublik Donetsk anerkannt. Der internationale Status der Volksrepublik Donetsk und ihrer Staatlichkeit werden immer stärker. Das ist ein weiterer diplomatischer Sieg für uns, sagte er auf seinem offiziellen Telegram-Kanal. Die Anerkennung wird Nordkorea nach Russland und Syrien zum 3. Land machen, das die abtrünnigen Regionen als unabhängige Territorien anerkannt hat. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 31 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 27 Grad, Mashhad 26 Grad, Isfahan 27 Grad, Shiraz 29 Grad und Bandarabas 35 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Jamaluddin Minbari mit dem Titel Daryo, das heißt das Meer. Musik
روی امواج دریا، رقص مرغان صحرا، چون نقش آرزوها یا رویای جوانی در دیده باشد زیبا، در دیده باشد زیبا. قلب عاشق همچون دریایی، دریا دریای طوفان‌زایی، هر دم نالان موجی انگیزد، سیلی از خون بر ساحل ریزد.
قلب عاشق همچون دریایی، دریا دریای طوفان‌زایی، هر دم نالان موجی انگیزد، سیلی از خون بر ساحل ریزد. کس شادی پرگیرد مرغ دل من، دریا دریا گل گردد در دام مست و شیدا، بر امواج غلط گل ریزد هر دم طرف ساحل من. رخ طرب انگیز بود، چشم دریا خیز بود، کنون کند جلوه ها در محفل من. ای دل از جامی جامی، شیرین کن کامی کامی، در عشق شیداییست گر جویی نامی نامی.
Jamie, Jamie, Jamie.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus unserer Reihe. In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Bleiben Sie dran.
In Iran gerühmt, in der Welt berühmt.
Die Poesie war immer schon für die Iraner von Bedeutung. Sie ist mit ihrem Leben verknüpft. Die Geschichte der iranischen Lyrik reicht bis in die Antike, in die Zeit der Achämeniden zurück. Die Geburt von Abu Abdullah Ja'far ibn Muhammad Rudaki fällt in eine Zeit, in der die samanidischen Befehlshaber um Festigung ihrer politischen und kulturellen Position bemüht waren. Die nationale iranische Bewegung hatte im Nordosten Irans begonnen und die Wissenschaft und Kultur des Landes entfalteten sich. Rudaki, der Vater der neupersischen Dichtung, kam in einem Bergdorf in Rudak in Khorasan, heute Panjshir bei Taschkent, Tadschikistan, zur Welt. Sein genaues Geburtsdatum ist nicht bekannt. Es muss um Mitte des 3. Jahrhunderts nach der Hijra gewesen sein, entweder 858 oder 859 nach dem christlichen Kalender. In diesem Jahrhundert sind fast um die gleiche Zeit auch zwei große wissenschaftliche Persönlichkeiten, nämlich der bekannte iranische Arzt Zakaria al-Razi Razes und der berühmte Philosoph Abu Nasr Farabi auf die Welt gekommen. Historisch gesehen fällt die Geburt Rudakis in eine Epoche, in der das Islamische Reich von den Ufern des Amu Darya in Zentralasien und Afghanistan bis nach Nordafrika und Andalusien im Westen von Europa erreichte. Darüber, wie Rudaki von Rudak aus nach Bukhara im Süden des heutigen Usbekistan gelangte, weiß man nichts. Mohammad Ufi, einer der ältesten Autoren Irans, hat 3 Jahrhunderte nach Rudaki gelebt und besaß einige Informationen über dessen Leben. Er erwähnt in seinem Werk Lobabul al-Bab, die Quintessenz des Herzens, dass Rudaki sehr intelligent gewesen sein muss und sich im Alter von 8 Jahren den gesamten Koran eingeprägt hatte. Er habe schon als Kind Gedichte geschrieben, soll eine schöne Stimme gehabt und sehr schön auf der Harfe gespielt haben. Rudaki wurde ein Meister der Dichtung und Musik. Sein Können kam auch dem samanidischen Befehlshaber von Khorasan, Nasr ibn Ahmad, zu Ohren und er bestellte ihn an seinem Hof. Zu der Zeit und sogar bis Ende des 5. Jahrhunderts nach der Hijra, 11. Jahrhundert nach Christus, wurde die Poesie nur in Begleitung von Musik vorgetragen. Wenn ein Dichter sich in der Musik nicht auskannte, stellte er jemanden ein, der eine Melodie zu dem Gedicht komponierte und es melodisch vortrug. Diese Person wurde Ravi, Erzähler, genannt. Aber Rudaki war auf keine solche zweite Person angewiesen. Er selber ersann die Musik zu seiner Dichtung und trug beides zusammen selber vor. Wir wissen nichts über den Bildungsgang Rudakis, aber an seinen Gedichten lässt sich sein Wissensniveau ablesen. Er wusste geschickt, den nordpersischen Wortschatz zu nutzen. Es gibt kein Wörterbuch für Farsi, das zur Verdeutlichung des Wortsinnes Reime von iranischen Dichtern anführt ohne dass nicht auch einige Reime von Rudaki darunter wären. An seiner Poesie ist auch zu erkennen, dass er die arabischsprachige Dichtung kannte. Wiederholt enthält seine Lyrik Hinweise auf die vorislamische Geschichte Irans und die alte Literatur und auf seine Kenntnis von verschiedenen Religionen und Völkern. Nachdem Rudaki Einlass am Hofe der Samaniden fand, wurde er zu einem der Favoriten des Amir Nasr II. Dank seiner Hymnen auf die Samaniden, insbesondere auf den eben erwähnten Herrscher von ihnen, genoss er deren Gunst und gelangte an einem großen Reichtum. Am Hofe der Samaniden lernte Rudaki den gelehrsamen Wesir, Minister Abul Fazl Balami kennen. Auch schloss er Freundschaft mit Said Balkhi, dem bekannten Dichter und Philosophen des 4. Jahrhunderts nach der Hijra, 10. Jahrhundert, sowie mit Abul Hasan Moradi. Zu den zeitgenössischen Dichtern Rudakis gehörten Said Balkhi, Abu Isaak Jubairi, Kesai und Dariri. Rudaki hat sie in einigen seiner Gedichte erwähnt. Rudaki war ein wohlhabender Mann und er hatte seinen Reichtum durch seine Poesie und Musik erworben. Aus Biografien geht hervor, dass er am Hofe des Nasr ibn Ahmad eine Stellung wie kein anderer erreicht hatte. Aber von seinem ehemaligen Reichtum war nichts mehr zu verspüren, als er alt und blind geworden war. Rudaki verbrachte sein Lebensende in armen Verhältnissen, bis er schließlich im Jahre 329 nach der Hijra, 940 nach dem christlichen Kalender, in Samarkand verstarb. Einige Biografen und Rudaki-Forscher schätzen den Umfang seiner Dichtung auf 1.300.000 Doppelverse ein. Diese Zahl scheint auf den ersten Blick übertrieben, aber angesichts seines Talentes und da er ein so umfassendes Werk wie Kalilawa Demna in Versform übertragen hat, könnte diese Angabe durchaus zutreffen. Was uns heute von allen seinen Reimen erhalten geblieben ist, sind 960 Doppelverse. Sie stehen in alten Büchern und einige von seinen Doppelversen sind auch in anderen Texten wie Biografien, Gedichtbänden und in Wörterbüchern zu finden. Aber auch wenn die erhalten gebliebene Zahl an Gedichten von Rudaki relativ gering ist, so spiegeln diese dennoch eindeutig das Können dieses Dichters wider. Nach Ansicht von Literaturforschern und Sachverständigen waren seine Beschreibungen und seine Allegorien sehr naturnah und vortrefflich. Dies kann durchaus der Grund dafür gewesen sein, dass viele Poeten seiner Zeit oder nach ihm versucht haben, wie er zu dichten oder Verse von ihm in ihre Gedichten zu übernehmen. Viele Rudaki-Forscher betrachten die Übertragung des Buches Kalilavadimna in Versform als das wichtigste Werk dieses Dichters. Kalilavadimna ist eine Sammlung von indischen Tierfabeln. Der eigentliche Titel lautet Panjatantra. Bozui, der Mediziner, hatte es zur Zeit der Sassaniden in den Iran gebracht und es war von ihm ins Pahlavi übersetzt worden. Später hatte es Abdullah ibn Murafa ins Arabische übersetzt. Der Samanidenherrscher Nasr ibn Ahmad gab Anweisung, dass ein Wesir Abdul Fazl Balami die arabische Übersetzung von Kalilavadimna ins Dari-Persisch überträgt und Rudaki es dann in Versform bringt. Bislang hat man von diesem poetischen Werk des Rudaki 115 Doppelverse, die aus verschiedenen Stellen des Buches stammen, gefunden. Die ersten davon lauten in etwa: Wer nichts aus der Vergangenheit gelernt hat, wird von keinem Lehrer etwas lernen. Seitdem die Welt die Köpfe der Menschen überspannt hat, gab es keinen, der nicht auf die Geheimnisse des Wissens angewiesen gewesen wäre. Wissen ist eine helle Leuchte im Innern des Herzens, und es ist sicher vor dem, was deinem Leib an Übel widerfährt. Rudaki hat noch 6 weitere Gedichtbände geschrieben, was an vereinzelten Reimen, die von ihnen erhalten geblieben sind, zu sehen ist. Liebe Hörerfreunde, Sie werden im nächsten Teil noch mehr über diesen iranischen Dichter des 9. Jahrhunderts nach Christus erfahren.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Bahram Gudarzi mit dem Titel Ka'be-e-Ishq, auf Deutsch Die Kaaba der Liebe.
کعبه تو سنگ بودی و خاک و از آتش شرک و کین غمناک بر روی تو بود خاک و خاشاک برتر شدی اگر ز افلاک از یمن علی بها گرفتی تا در دل خلق جا گرفتی از یمن علی بها گرفتی تا در دل خلق جا گرفتی
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich der Geburt von Imam Hadi, Friede sei mit ihm. Weiterhin guten Empfang.
Wir feiern den Jahrestag der Geburt eines edlen Nachkommen des Propheten. Es ist Imam Hadi, Friede sei mit ihm. Wir gratulieren aus diesem Anlass und widmen ihm diesen Beitrag über sein Leben. Imam Hadi wurde 212 Jahre nach der Hijra des Propheten nach christlicher Zeitrechnung im 9. Jahrhundert in der Nähe von Medina geboren. Nach dem Märtyrertod Imam Jawads, seines geehrten Vaters, übernahm Imam Hadi die Führung und Rechtleitung der Muslime. Er hatte sie 33 Jahre lang inne. Imam Hadi lehrte die Grundlagen der Religion und kümmerte sich um die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse der Muslime. Zu seiner Zeit regierten mehrere Abbasiden-Kalifen. Sie unterdrückten die Bevölkerung und riefen überall Unzufriedenheit hervor. Seit Imam Jawad hatten die Abbasiden ihren Druck auf die Prophetenfamilie verstärkt. Sie zwangen Imam Hadi, seine Lehrstätte in Medina zu verlassen und nach Samarra, den Regierungssitz, zu kommen. Imam Hadi verbrachte daher die letzten 10 Jahre seines Lebens in dieser Stadt. Während seines Imamats herrschte schwere politische Unfreiheit und es kursierten viele Anzweifelungen der Religion. Imam Hadi versuchte klug, die Fragen der Muslime zu erwidern. Er stellte eine Verbindung zwischen den Freunden des Prophetenhauses innerhalb der islamischen Welt her und wählte Vertreter für den verschiedenen Gebieten. So blieb der Imam mit allen Anhängern im islamischen Reich in Kontakt und die Muslime besaßen die Möglichkeit, sich auf einem zuverlässigen Weg über die wahren Lehren des Islams zu erkundigen. Die Kommunikation verlief vor allen Dingen schriftlich. Sichere Boten sorgten für den Briefwechsel von einem Ort zum anderen. Die Abbasidenherrscher waren so streng, dass sie Imam Hadi auch nicht in seiner Wohnung in Ruhe ließen. Der Imam aber fand auch dafür einen Ausweg. Es wird überliefert, dass einer der Boten des Imams sich als Ölverkäufer tarnte. Auf diese Weise konnte er dem Imam heimlich Briefe überbringen und ebenso unbemerkt die Antwortschreiben des Imams den Fragestellern zustellen. Ibn Sabbor al-Maliki beschreibt in seinem Werk Fusulul Mahme das hohe Wissen und die Tugend des Imams als ein großes leuchtendes Licht. Er berichtet, Imam Hadi hat alle guten Eigenschaften in sich vereint. Wie alle Imame aus dem Hause des Propheten besaß auch Imam Hadi großes Wissen und viele Gelehrte suchten ihn auf, um aus seinem Wissen zu schöpfen.
Einmal hatte der Abbasiden-Kalif Mu'tasim einen bekannten Gelehrten namens John Dee beauftragt, Imam Hadi, der zu dieser Zeit noch ein Kind war, zu unterrichten. Mu'tasim wollte auf diese Weise die Sympathie der Bevölkerung gewinnen und auf der anderen Seite glaubte er, auf Imam Hadi Einfluss ausüben zu können. John Dee erkannte bald, wie groß das Wissen dieses Kindes war. Er berichtete, manchmal bat ich ihn vor Betreten des Unterrichtszimmers eine Sure aus dem Koran vorzutragen. Er fragte mich, welche Sure, und ich nannte ihm eine lange Sure. Dann sah ich, dass Imam Hadi, obwohl er ein Kind war, die entsprechenden Koranverse auf sehr schöne Weise und völlig korrekt für mich vortrug und anschließend wunderbar erklärte. Ich war erstaunt und wunderte mich, Gott, du bist rein und gepriesen, woher hat dieses Kind all dieses Wissen? Er öffnete für mich Tore des Wissens und versetzte mich in Erstaunen. Bei Gott, nicht ich war sein Lehrer, sondern er war meiner. John Dee wurde auf diese Weise zu einem der begeisterten Anhänger des Prophetenhauses. Wenn Imam Hadi jemanden als geeignet ansah, begann er ihm sein Wissen vertraut zu machen. Natürlich hatte das Abbasiden-Regime denen, die Imam Hadis große Kenntnisse nutzen wollten, Hindernisse in den Weg gelegt, aber die Schüler Imam Hadis versuchten trotzdem an sein Wissen zu gelangen. Es heißt, dass er 185 Schüler hatte, die alle zu großen Gelehrten wurden. Imam Hadi faszinierte durch seine tiefe Beziehung zu Gott und seinen hohen Charakter. Viele Stunden verbrachte er in der Nacht mit dem Gebet. Seine Koranrezitation klang sehr beeindruckend. Imam Hadi war davon überzeugt, dass die beste Tat darin besteht, anderen einen Dienst zu erweisen. Im Gegensatz zu der groben Art der Abbasidenherrscher ging er sehr freundlich und einfühlsam mit den anderen um. Die Menschen sahen, wie sehr er an ihr Wohl dachte, und sie liebten ihn. Wie die Geschichte bezeugt, hat Imam Hadi einen indirekten Kampf gegen das Gewaltregime der Abbasiden geführt. Auch wenn er viele Male von den Abbasiden-Kalifen, insbesondere von Mutawakkil, misshandelt wurde, hat er nie die Fürsorge und Führung der Bevölkerung aufgegeben und sie gestärkt durch sein Vertrauen in Gott geduldig weitergeführt. Er hat den Menschen eine klare Rechtleitung gegeben. Wir gratulieren abschließend zum Jahrestag seiner Geburt und bringen noch zwei seiner weisen Worte. Imam Hadi hat einmal gesagt: Einbildung hält den Menschen davon ab, etwas zu lernen, und Neid zerstört das Gute. Von ihm blieb uns auch die folgende Mahnung: Jemand, der im Recht ist, aber sich einfältig verhält, löscht möglicherweise mit seinem einfältigen Vorgehen das Licht des Rechtes aus.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Past Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.